Dafür habe ich hier zwei neue Kolleginnen, beziehungsweise eine Kollegin, die Josie, und einen Gast, nämlich Chiara Fleischhacker. Sie ist Filmregisseurin. Hallo.
Hallo, freut mich, da zu sein.
Ja, wir wollen mal so ein bisschen drüber reden. Du bist gerade dabei, einen Film vorzubereiten. Und wenn alles gut geht, Vena heißt der Film, werden die Dreharbeiten im September beginnen. An dich zuerst erstmal die Frage, ich meine, wenn es losgeht, das ist natürlich auch ein besonderer Moment, aber an welchem Punkt sozusagen der ganzen Phase des Filmschaffens befindest du dich gerade? Das wird ja wahrscheinlich jetzt um die Finanzierung gerade gehen, die jetzt komplett steht, Fragezeichen.
Die Finanzierung steht noch nicht komplett. Das Ziel war eigentlich im März diesen Jahres, sie zu schließen. Was noch nicht geklappt hat, kann ich ja später vielleicht drauf eingehen. Aber an sich überschneiden sich viele Prozesse gerade vom Filmemachen. Und es geht auch schon 2 Jahre eigentlich genauso lang, wie meine Tochter auf der Welt ist. Von der ersten Idee an, was ja dann zu einem Treatment führt vom Drehbuch, wo man dann sozusagen die Redaktion mit ins Boot holen kann, was uns gelungen ist mit Stefanie Groß vom SWR, die den Film co-produzieren wird. Und dann ist erstmal das Drehbuch entstanden in einem sehr langen, schönen Prozess, weil mir persönlich Recherche sehr wichtig ist, gerade für das Thema, wo ich einfach tollen Menschen begegnet bin, unter anderem am Domplatz im Gericht auf Verhandlungen zugeschaut habe oder in Suchtzentren gefahren bin, Mutter-Kind-Heime. Also es war immer Corona-bedingt natürlich eingeschränkt, aber da hat das Drehbuch ganz viel mitgenommen. Und so ist das Drehbuch entstanden. Das war dann eine Zeit lang eine Phase, wo das im Fokus war, plus Teamfindung. Und jetzt aktuell ist das Drehbuch in der 6. Version. Es wird noch eine 7. Version geben, weil wir auch aus Budgetgründen wahrscheinlich einfach noch ein bisschen kürzen mussten. Es war auch relativ lang, auch das Drehbuch. Es kommen mir immer wieder Details und Bilder in den Kopf, die ich dann doch nochmal adaptieren will. Auch der Cast oder die SchauspielerInnen beeinflussen teilweise auch das Drehbuch, also ne, einfach durch ihren Input. Und klar, die Regiearbeit zieht jetzt total an, also Konzeptarbeit mit der Kamerafrau und Szenenbildnerin. Nächste Woche haben wir eine große Motivtour in Erfurt, wo wir unsere Locations angucken. Dann ist das Casting gerade sehr, sehr aktuell. Wir haben eine Hauptrolle schon besetzt. Die absolute Hauptrolle casten wir gerade. Da haben wir gestern die E-Castings rausgeschickt. Habe heute ganz viele
tolle Nachrichten. Also ist quasi elektronisch, also dass die quasi per Video sich bewerben
genau,
können.
Genau, also ich habe Szenen geschrieben, die sie dann zu Hause sozusagen in Ruhe aufnehmen können, wo ich dann erstmal mir die Videos angucke. Ich spreche aber mit allen Schauspielerinnen vorher in einem Telefonat persönlich. Und das ist sozusagen der Step, bevor wir dann in die Live-Castings gehen. Genau, das Casting auch für die Malerrolle ist gerade sehr aktuell für die Hebamme. Und genau, Drehbuch, Motive, Casting, Szenenbild, alles parallel.
Du musst vielleicht mal ganz kurz ergänzen, weil vielleicht wird sich der Hörer die Hörer fragen, Moment, warum jetzt Hebamme, warum warst du auf dem Gericht? Also in Wiener geht es um eine schwangere Drogenabhängige. Ne? Also das ist sozusagen die, vielleicht kannst du es noch ergänzen, natürlich versucht gegen alle Umstände nicht nur ein Kind auf die Welt zu bringen und sich von der Sucht zu befreien.
Ich weiß gar nicht, wie viel man verraten darf. Es ist erstmal eine große Verdrängung. Also es geht um eine Crystal Meth abhängige Schwangere, die auch aufgrund ihrer Traumata einfach noch nicht so eine Bindung aufbauen kann zu ihrem ungeborenen Kind und sich auch in einer sehr ambivalenten Beziehung befindet, die von sehr liebevollen Momenten geprägt ist, aber auch von Abhängigkeiten, also auch menschlichen Abhängigkeiten. Und die dann eigentlich aus einer Auflage heraus der Hebamme Maler begegnet, die in das sichere, auch toxische, aber sichere Zuhause von ihr und ihrem Partner eintritt, was für den Partner einfach mit großem Misstrauen geprägt ist und sie lässt sie auch nicht so schnell an sich heran, aber daraus entwickelt sich doch eine Vertrautheit, die Jenny, also der Schwangeren, einen Weg öffnet, sich mit ihrem Kind zu binden und auch zu sehen, dass, was sie lange verdrängt hat, dass natürlich die Droge über die Vena umbilicalis, also daher der Titel, die Vene, sie zwar mit Nährstoffen versorgt, aber natürlich ungemein schadet. Und so entsteht, dass sie von der Droge wegkommt, sich ich weiß jetzt nicht, vielleicht sollte ich nicht alles erzählen, genau, auf jeden Fall sich auf einen Weg begibt und eine innere Reise sich auch in sich Stärke findet und emanzipiert und eigentlich innerlich eine Freiheit gewonnen hat, obwohl sie räumlich auf einen Ort zusteuert, wo sie nicht mehr so frei ist, aber trotzdem für sich was Großes gewonnen hat, auch wenn es zur Geburt des Kindes geht. Genau.
Was ich interessant finde oder in diesem Gespräch auch gerne thematisieren würde, du bist Erfurterin und wenn ich richtig informiert bin, dann bist du 28 und
also es ist immer ganz knapp dran vorbei. Ich bin seit April 29, okay. Also ganz knapp. Und ich bin gefühlt Erfurterin. Ich bin aber in Kassel geboren. Meine ganze Familie kommt aus Erfurt. Und ich bin mit 14 aufs Sportinternat nach Erfurt gebracht worden. Kann man jetzt definieren, wie man möchte. Und bin sehr verbunden mit der Stadt auf jeden Fall, ja.
Genau, darauf wollte ich hinaus. Du hast eine Geschichte in Erfurt und du warst auch um deiner Filmleidenschaft nachzugehen, längere Zeit lang nicht hier in der Stadt. Jetzt bist du zurück und hast vielleicht dein Leben hier. Wie, in welchen Rollen siehst du dich? Also mich würde einfach deine Position als Regisseurin interessieren. Wie kommst du zu deinen Ideen und was ist diese Rolle als Filmregisseurin für dich und wie siehst du dich?
Ja, das ist eine umfangreiche Frage. Ich versuche sie aber mal durch Details zu beantworten. Wie bin ich zum Filmemachen gekommen? Ich sag mal, es hat tatsächlich mit einer Liebe zur Fotografie angefangen, auch mit der Bauhaus-Uni in Weimar, mit der habe ich mal geliebäugelt, habe diesen Pfad aber lange verlassen und dann aber gemerkt, dass das Beobachten des Alltags oder die kleinen Geschichten, die einem begegnen, die mich inspirieren und ich die gerne auch weitergeben möchte. Und zum Beispiel sehe ich meine Rolle als Regisseurin, das, was man sehr schwer definieren kann, dass die Magie im Film ist, was Atmosphäre, was Stimmung ist, dass man das überträgt in den Film. Und da kann man fast nur alleine für kämpfen, weil das ist für viele gar nicht so leicht zu sehen. Und das hängt auch viel mit Orten ab, es hängt viel von Menschen ab, wo auch zum Beispiel Erfurt eine große Rolle für mich spielt, weil ich saß vor 2 Tagen mit Freunden am See und habe mich gefragt, wir sind alle nach der Wende aufgewachsen. Ich habe mich gefragt, würde sich die Stimmung, die hier gerade ist, fühlt sich das nach Osten an für mich so zum Beispiel? Und ich habe das Gefühl, das schon, weil ich habe beides erlebt. Ich bin in Kassel geboren und in Erfurt begegnen mir einfach Bilder, die mir in anderen Orten nicht begegnen, die ich mag, so die auch die Menschen hier noch prägen.
Welche Bilder sind das zum Beispiel? Also fällt dir was ein?
Zum Beispiel am See war es schon, glaube ich, die Mischung an Menschen, auch die Art vielleicht doch Zeit zu verbringen oder die Prioritäten, die gesetzt werden, einfach noch das Leben außerhalb der Arbeit, so Freunde, einfach auch schon so was Dörfliches teilweise, was aber sich vermischt. Also das ist genau das, was ich total schwer in Worte fassen kann, was aber oft gegnet. Also
man spürt es irgendwie, ne?
Ja, man spürt es irgendwie und das ist gar nicht wertend gemeint. Ich meine, es gibt ganz viele Bilder von Zeitungen oder Medien über den Osten, die sehr wertend sind oder die auch sehr in die Rechte, also wo einfach der Rechtsextremismus hier thematisiert wird, das meine ich gar nicht. Es geht eher um Stimmung, genauso die Kleingartenanlagen oder so. Ich war gestern in Stotterheim, das sind einfach, man spürt noch so ein bisschen Geschichte oder auch sehr, es gibt eine Szene, wo sich die Schwangere an den rauen Putz lehnt, so einfach die Häuserfassaden, den begegnet man vielleicht in westdeutschen Städten nicht, so die dann irgendwie ihre Wange markieren, so durch diesen harten Abdruck. Das sind so Details, die mir hier begegnen oder sind einfach teilweise die Orte, die es gerade hier gibt, die ich dann direkt ins Drehbuch adaptiere, weil oft wird ja ein Drehbuch geschrieben mit Orten und man sucht dann die Orte nach dem Drehbuch und bei mir ist es oft umgekehrt, dass ich erst Orte wahrnehme und die dann aufnehme ins Drehbuch, weil sie mich inspirieren. Genauso wie mit Begegnungen oder Bildern auf der Straße, zum Beispiel in Ried, gibt es einen Springbrunnen, wo die Kinder im Sommer die Wassertürme zuhalten mit ihren Händen. Das sind manchmal so Fetzen, die nehme ich dann immer direkt eigentlich auf.
Da merkt man, dass ursprünglich das Fotografische dich auch interessiert, ne? So diese Momentaufnahmen. Ja. Das ist schon ganz interessant zu hören. Vielleicht, das finde ich bemerkenswert jetzt an dem Film Wiener, das ist ja dein, muss erst mal sagen, dein Abschlussfilm an der Filmakademie Baden-Württemberg. Du studierst ja Dokumentarfilmregie und Stichwort Teamfindung. Da sind jetzt schon Leute mit dabei, die auch parallel mit ihren Abschluss da machen. Also für einige wird das jetzt wirklich der Abschlussfilm. Ne?
Genau. Wir sind ein gemischtes Team mit teils Absolventinnen, die damit ihr Diplom machen werden, wie zum Beispiel der Editor Tobias Wiedewild und teilweise auch welche, die dann noch weiter studieren oder gerade schon absolviert haben und jetzt schon eigentlich auf dem freien Markt arbeiten, trotzdem das Projekt noch machen und auch zum Beispiel die Maskenbildnerin, die schon sehr erfahren ist, die schon eine Weile in dem Beruf arbeitet und unser Team bereichert. Also ist ein bunt gemischter Haufen, was ich gut finde, weil wir sind ja wirklich trotzdem auch durch unsere wenigen Projekte noch sehr viel am Lernen und können natürlich daraus ziehen, dass wir auch Erfahrene dabei haben. Ist dann auch oft eine Zeitfrage, weil ich zum Beispiel gesagt habe, ich würde gerne auch viele PraktikantInnen dabei haben, einfach weil ich sehe, dass hier im Zughafen zum Beispiel ganz viele junge Menschen sind, die gerade total Lust haben auf Projekte, auch mit Struktur oder mit so einem Drive, weil doch die Schulzeit irgendwie holprig war. Aber genau, man lernt natürlich auch Menschen an und ich finde den Ausgleich gut, wenn man welche hat, die genau wissen, was sie machen, wo die auch schnell arbeiten können und welche, die einfach mit ihrem Enthusiasmus da noch ganz viel dazu steuern können. Ja.
Und wenn ich mir Beiträge über deine Person im Netz anschaue, dann habe ich auch das Gefühl, dass du mit einem gewissen Enthusiasmus und einer Akribie gleichzeitig aber auch Disziplinierung da voranschreitest und deswegen habe ich eben so nach deinem Alter gefragt, bis Ende 20 und vielleicht an einem Punkt, an dem andere Leute sich gar nicht trauen, weil ein gewisser Mut dazu gehört, diesen Weg zu gehen. Daher fragte ich so nach deiner Rolle und wie du dich auch siehst in dieser Position und wie du vielleicht auch auf die Zukunft blickst in diesem Job, den du da machst.
Ja, ist ja immer ein bisschen schwieriger, sich selbst zu reflektieren, finde ich. Ich versuche zum Beispiel auch, alles immer wertfrei zu beobachten. Genauso Rechtsextremisten versuche ich einfach zu begegnen oder erstmal wertfrei als Menschen wahrzunehmen. So ist es umgekehrt irgendwie schwer, sich selber aber überhaupt erstmal zu beobachten und zu reflektieren. Ich habe wahrscheinlich schon gewissen Enthusiasmus auf jeden Fall. Ich finde das Leben an sich einfach sehr spannend. Ich mag den Zufall auch sehr gerne. Das kommt einem manchmal in die Quere mit dem Filmemachen, gerade mit dem szenischen Arbeiten, weil natürlich Produktionen und eigentlich alle sehr nach Struktur und Planung Ausschau halten, weil es uns hilft. Ich versuche dann immer aber doch den Zufall oder das Ungeplante mit reinzubringen, weil das weil ich spannend finde. So. Ich finde das Leben einfach spannend. Und Enthusiasmus, weil es mir einfach wirklich wahnsinnig viel Spaß macht. Ich komme an sehr große Erschöpfungszustände, sage ich, durch Muttersein und Filmemacherin sein parallel und weiß ganz genau, ich könnte das teilweise nicht weitertragen, wenn ich nicht voll dahinter stehen würde, was ich mache und wenn es mir nicht so viel Spaß machen würde. Ich finde dazu das Thema einfach auch wirklich relevant. Sucht betrifft viele, also es geht da um eine sehr harte Droge, aber Sucht fängt ja im Kleinen an. Es gibt auch Sportsucht, Magersucht, alles Mögliche, wo ich denke, wo sich viele mit identifizieren können, weil das ein heftiger Kampf ist, sage ich mal. Und die Disziplin, die brauche ich einfach definitiv. Ich habe mich jetzt ganz klar fokussiert auf meine Tochter und den Film und gerade gibt es parallel nicht viel mehr bis zum Dreh, weil ich sonst einfach nicht schaffe und das ist schon heftig teilweise, weil ich auch Freunde weniger sehe oder manchmal ich vielleicht unzuverlässiger bin, als ich sein möchte oder einfach Sachen nicht wahrnehmen kann und ich glaube nach außen dann irgendwie vielleicht sehr gestresst wirke oder nicht erreichbar, aber es war einfach eine Entscheidung, um das zu schaffen, weil das schon ein großes Pensum ist. So. Ja.
Das hast du noch gar nicht verraten, oder hast du allgemein so drüber gesprochen, so Stichwort Inspiration, dass du von den Orten her dich inspirieren lässt. Gab es denn so einen Moment, wo du doch weißt, ich habe jetzt diese Idee, diesen Film über diese Schwangere zu machen, die Crystal Meth abhängig ist? Also gab es so den einen Moment, oder kann man das gar nicht mehr so im Nachhinein benennen?
Es nährt sich aus mehreren Momenten, weil ich zwei dokumentarische Projekte über den Strafvollzug gemacht habe und bemerkt habe, dass die Geschichte vor der Inhaftierung eigentlich die spannendere und wichtigere ist, weil gerade in Haft, wenn man sich die Biografien anguckt, kann man alle Werdegänge nachvollziehen. Man muss sie nicht gut finden, was sie gemacht haben, aber man kann verstehen, warum es dazu gekommen ist. Das wollte ich in Wena auch erzählen, also die Geschichte vor der Inhaftierung. Und ich habe mich damals aber nur mit Männerstrafvollzug befasst und durch meine eigene Schwangerschaft mich gefragt, was ist, wenn schwangere Frauen in Haft müssen. Da habe ich gerade mit Robert Schwarz, der auch in Erfurt lebt, noch einen zweiten Dokumentarfilm fertig geschnitten, also über den Strafvollzug. Da kam dann die Frage auf, woraus die Recherche entstanden ist, die dann sehr umfangreich wurde. Und da ich ja zum Beispiel in Gerichtsverhandlungen gegangen bin, um einfach mal Frauen zu begegnen, die vor dem Haftantritt eventuell stehen, kam einfach Crystal Meth immer wieder als Thema auf, weil es regional doch sehr präsent ist.
Und muss man vielleicht wirklich nochmal erwähnen, gerade in Thüringen und gerade in Erfurt auch, ne? Also das ging mir vielleicht immer gar nicht so mit, aber wir haben hier richtige Crystal Meth Labore, die ausgehoben werden.
Ja, großes, Ja, und was halt auch spannend ist, dass die Konsumentengruppe der Mütter auch gar nicht so klein ist und der Schwangeren, weil es ja eine Droge ist, die sehr pushen kann, die einfach das, was man am Tag schafft, erweitert. Also jetzt mal abgesehen von den ganzen katastrophalen Folgen. Aber gerade den Druck, den viele in der Mutterschaft vielleicht spüren, auch Arbeit und Kind gerecht zu werden, hat da einfach was geöffnet, was auch verschiedene Milieus betrifft. Also es ist keine Droge, die man jetzt nur in gewissen Berufsgruppen findet, sondern die auch AkademikerInnen und JuristInnen, Ärztinnen, alle möglichen betrifft. Und genau deswegen habe ich die auch ins Drehbuch integriert, hat jetzt eine recht große Rolle eingenommen, auch die Sucht eigentlich und der Kampf daraus. Ja.
Wir sprachen in Vorbereitung auf dieses Interview über Themen, die in Filmen behandelt werden, und ganz populär sind in Deutschland deutsche Filme, die eher seichtere Unterhaltungsthemen behandeln. Es geht viel um Romantik, um Liebesbeziehungen, um Liebeskummer. Und ich für meinen Teil habe schon den Bedarf nach Filmen, die kritische Fragen ans Leben behandeln, einfach weil sie im jungen Erwachsenenleben so eine große Relevanz haben und man sich je nach Situation, je nach Problematik, der man sich gerade annehmen möchte, einfach auch eine mediale Aufbereitung von bestimmten Themen dann, dass man danach sucht und im Nachhinein vielleicht ins Gespräch kommen kann mit FreundInnen, mit Personen, die den Film, das Buch, den Artikel ebenfalls gesehen oder gelesen haben. Wie geht's dir bei der Auswahl der Themen und wie nimmst du die deutsche Filmszene generell wahr? Glaubst du, dass auch für die Zukunft oder auch ganz konkret in der Gegenwart diese kontroversen Themen in Filmen in verschiedenen Nischen und in verschiedenen Sparten der Thematiken gefragt sind? Mhm. Und wie funktioniert das auch mit der Finanzierung? Das ist jetzt eine weitreichende Frage.
Ich krieg das,
Aber
Also vielleicht erstmal zur deutschen Filmwelt. Ich nehme die schon als komplex und vielschichtig wahr. Es ist, glaube ich, eher die Frage, wie begegnet oder wo findet man die Filme. Es gibt einfach wahnsinnig tolle NachwuchsfilmemacherInnen, die dann zum Beispiel oft eine Bühne beim Max-Ophüls-Festival haben mit Kurz-, Mittellang- oder Langfilm, die aber vielleicht teilweise nicht im Kino landen oder nicht auf den Streaming-Portalen. Da gibt es aber viele Filme, die sich mit kritischen Fragen oder genauso wie Systemsprenger oder so, ist ja ein klassisches Beispiel. Ich denke schon, dass die Filme ihre Wege finden, also wenn das sein soll. Ich glaube, da hat man in Deutschland einfach die Wege. Ich glaube, es kommen dann einfach ganz andere Hürden auf einen zu, die das einfach sehr, sehr schwierig machen, das wirklich umzusetzen und vor allem mit der Ursprungsvision umzusetzen, weil teilweise fehlt es vielleicht gerade bei Diplomprojekten oder bei Debütfilmen dann doch an Budget, weil weil es einfach immer eine Herausforderung ist, die Finanzierung so zu schließen, beziehungsweise gibt es einfach auch viele Hürden in dem Finanzierungsmodell in Deutschland, dass man einfach sehr an die Bundesländer gebunden ist und da komme ich auch wieder, glaube ich, auf familienfreundliches Drehen zurück, oder wir haben eigentlich noch gar nicht drüber gesprochen, aber regionales Filme machen ist zum Beispiel wahnsinnig schwierig. Oder man reduziert das, was man vorhat und macht einfach so einen sehr kleinen Film. Aber es gibt einfach viele, viele Hürden auch für jeden Film. Und ja, da muss man halt gut danach suchen. Und gerade im Marketing, glaube ich, fällt es dann auch oft hinten runter. Wie zum Beispiel Co-Pilot ist ja auch von einer Erfurter Regisseurin. Ich habe ihn leider noch nicht gesehen, aber es soll ein toller Film sein und viele haben nicht davon so viel mitbekommen.
Ich auch nicht, oder wir auch nicht, ehrlich gesagt. Das ist von Anne-Sora Berager, der neue? Okay, der ist ziemlich untergegangen leider in Corona-Zeiten.
Genau, es glaube ich lag auch viel an Corona, aber das ist eher, glaube ich, das Problem, wie kommt man an die Filme?
Social Media und Öffentlichkeitsarbeit oder die Publikation über Social Media und die Öffentlichkeitsarbeit im Allgemeinen ist nochmal ein Punkt für sich. Ich würde gerne einen Punkt aufgreifen, den du vorher angesprochen hast, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Vor allem auch, wenn man einen Beruf hat, dem man mit so großer Leidenschaft nachgeht, für den man vielleicht auch gekämpft hat. Kannst oder möchtest du da mal erzählen, wie es für dich läuft, gerade so mit einer kleinen Tochter und der familiären Anbindung, die ja vielleicht auch an einen Ort gebunden ist. Ich weiß nicht, wie sesshaft du dich siehst und wie lässt sich das vereinbaren?
Ja. Erstmal allgemein. Ich versuch's mal zum Reißen, weil es ist wirklich auch umfangreich, aber ich habe zum Beispiel angefangen, das Drehbuch zu schreiben, da war meine Tochter zu Hause, also in keiner Betreuung, sprich, ich habe viel nachts gearbeitet oder als meine Oma, die wirklich ohne die der Film einfach nicht an dem Punkt wäre, mit ihr spazieren gegangen ist. Also meine Oma Christel, die ist wirklich, der bin ich sehr, sehr dankbar. Und dann hat es angefangen, dass sie in der Betreuung war. Das hat dann plötzlich so einen Freiraum an Arbeitszeit irgendwie erschaffen, der natürlich auch immer durch verschiedene Sachen wegbricht, weil irgendein Kind krank, Corona, alles Mögliche. Aber so bastelt man sich immer so seine Inseln, indem man das Projekt voranbringt. Und das ist immer verbunden mit, würde ich sagen, chronischem Schlafentzug. Also heute bin ich tatsächlich sehr wach, aber oft bin ich auch einfach sehr, sehr müde. Und das ist auch nervig, weil ich oft dann meiner Oma auch sage, also bei denen lasse ich es dann irgendwie immer raus oder die kriegen es natürlich mit. Und das tut mir irgendwie leid, auch für mich ein bisschen, weil ich einfach schon körperlich mir vielleicht nicht so gut tue mit der ganzen Sache. Aber ich versuche natürlich einfach auch präsent zu sein für meine Tochter. Wenn ich einfach mit ihr bin, arbeite ich nicht so. Oder es passiert und dann ist es aber wahnsinnig stressig und ist für sie nicht schön und für mich nicht schön. Und für den Partner, der vielleicht am Telefon ist, auch nicht schön, weil man kann sich nicht so konzentrieren. Einfach es ist viel auch nachts arbeiten. Jetzt war einfach wieder zum Beispiel die Eingewöhnung die letzten 2 Wochen in die Kita. Das war wirklich eine Herausforderung, weil ich einfach diese Arbeitszeiten am Tag nicht hatte und nachts gearbeitet habe, müde war und dann aber meine Tochter natürlich irgendwie noch bespaßen möchte oder irgendwie einfach schöne Zeit mit ihr verbringen möchte und auch alleinerziehend bin, also im Wechselmodell. Aber da kommt man schon an Punkte, wo man versteht, dass Menschen aufgeben, wenn man sich so Projekte vornimmt. Und dann macht man weiter, weil, wie vorhin gesagt, weil man total dahinter steht und sich es auch nicht ohne vorstellen kann. Aber es gibt viele Dinge, die auch, sage ich mal, von den Bedingungen her anders sein könnten, um es leichter zu machen. Also wie gesagt, so regionales Drehen, wenn der Film einfach nur hier entstehen könnte, Jetzt zum Beispiel sind wir auch durch die Fördersituation auf verschiedene Aspekte gebunden, auch in Mannheim zu drehen, was ich auch voll vertrete mittlerweile, aber es ist ein Spagat auf jeden Fall, den ich eigentlich, der eigentlich nicht sein müsste, wenn man...
Das können wir vielleicht den Hörern und Hörern auch mal erklären, die da nicht so drinstecken bei der Förderung, dass ja die Grundidee ist so von Filmstiftungen, von Filmförderanstalten, dass sie regional fördern und dafür sozusagen aber Arbeitsplätze schaffen. Das ist meistens ja so, wenn, also meistens, ne, es gibt immer wieder Ausnahmen, dass wenn jetzt die mitteldeutsche Medienförderung MDM jetzt einen Film fördert, erwartet die schon, dass man in Sachsen, Sachsen-Anhalt oder Thüringen das meiste dreht, unabhängig davon, ob das Drehbuch nicht vielleicht doch am Mittelmeer spielt. Ne? Ja. Also das ist manchmal so ein bisschen absurd. Also ich vermute, dass du darauf auch ein bisschen
ansprichst. Naja, es ist tatsächlich, geht einmal geht es rein förderpolitisch darum, die Effekte zu erzielen in den Bundesländern. Also die Bundesländer, die fördern wollen, natürlich auch, dass in dem Bundesland wieder Geld ausgegeben wird. Also es ist einfach ein ökonomischer Aspekt. Dann geht es aber auch, sage ich mal, um senderpolitische Aspekte, wo zum Beispiel einfach der SWR möchte, dass auch inhaltlich eine Stadt aus der Region irgendwie präsentiert wird. So. Also man kommt da schon an Punkte, was ist die Rolle von einer Regisseurin, wo man sich genau fragen muss, was möchte ich erzählen und wenn man Bedingungen auferlegt, wie bekommt man das trotzdem hin, ohne seine Vision zu verlieren? Also da kommen auf jeden Fall ganz, das sind diese Hürden oder diese Bausteine.
Da gerade, ich habe so gedacht, wenn du sagst, du lässt dich von den Orten inspirieren, müsstest du ja theoretisch schon so denken, na, ich laufe hier lieber mal gleich durch Mannheim, weil da will ich sowieso die Förderanstalten, die entsprechende anfragen, weil es ja schon auch ärgerlich, du hast einen schönen Ort gefunden und der liegt aber außerhalb des Fördergebietes und sagen, nee, also da müssen sie was
finden. Wir haben ja zum Glück auch die MDM dabei, das ist ja die mitteldeutsche Medienförderung. Von daher können wir auch einfach auch viel in Erfurt drehen, aber ich meine, wir sind natürlich auch durch Mannheim gelaufen und werden das auch nochmal machen und da war zum Beispiel auch wieder eine Situation, wo so ein kleines Auto durch zwei Straßenpfosten gefahren ist, weil es einfach durchgepasst hat und das war für mich absolut eine Szene für die Hebamme, die ist in Mannheim entstanden, in Buch gelandet und wird dann auch wahrscheinlich da gedreht, also das ist das mit dem durch die Orte laufen und dann landen die halt auch irgendwie im Drehbuch so, ja.
Und jetzt waren wir wieder bei der Förderung, um das mal konkret zu machen und auch für Außenstehende. Wie funktioniert Filmförderung überhaupt? Wir waren schon mal bei den populären Filmen der deutschen Filmszene, die in meiner Vorstellung so erfolgreich sind, dass RegisseurInnen die schon selbst finanzieren könnten. Aber wie starten kleine Filmprojekte? Wie sucht man sich GeldgeberInnen und wie funktioniert die Finanzierung eines solchen Projektes bis hin zur Veröffentlichung?
Ja, eigentlich ist es gar nicht mein Department, das übernimmt ja die Produktion, aber ich bin
Gott sei Dank.
Ja, ich bin da relativ, was heißt involviert, ich bekomme es einfach mit, was mich sehr freut, weil ich spannend und wichtig finde zu verstehen. Also sag ich mal, bei dem Projekt ist der Ursprung ja noch meine Uni, die Filmakademie, die Co-Produzent des Projektes ist. Sprich, die werden die ganze Technik, auch die Logistik, Schnitträume, Tonmischung, stellen die alles so. Das sind die Beistellungen, die ja auch das Budget irgendwie ausmachen oder überhaupt uns ganz viel ermöglichen, weil wir einfach keine Technikleihgebühren haben, nur so vielleicht ein paar spezielle Optiken und so weiter. Das ist erstmal der Baustein. Wenn man aber einen langen Spielfilm als Diplom machen möchte, sucht man sich einen von den beiden großen, sage ich mal, Nachwuchsförderungen. Das ist das kleine Fernsehspiel und der SWR-Redaktion Debüt im Dritten, wo genau Stefanie Groß halt in einem sehr frühen Stadium mit einem Treatment, was in dem Treatment gesehen hat, was ihr gefallen hat und uns da sehr viel Vertrauen seit Anfang an geschenkt hat. Genau deswegen arbeite ich mit ihr zusammen und mit ihr sucht der Produzent dann zusammen nach Wegen, findet man andere Sender, die noch mit ins Boot steigen, wo werden Förderanträge gestellt, da geht es natürlich dann auch wieder drum, wie kann man die Effekte erzielen, aber da war natürlich die MFG, also
was ist die MFG?
Das ist die MFG, ist die, die Förderung in Baden-Württemberg. Genau, Medienförderung in Baden-Württemberg. Natürlich auch Priorität, weil wir den Bezug durch die Filmakademie haben. und die Mitteldeutsche Medienförderung, wie gesagt. Und jetzt gerade sind wir in Kontakt noch mit anderen Sendern, die hoffentlich dazustoßen. Das ist dann alles ein bisschen auf den letzten Drücker, aber wir freuen uns natürlich über ja, alle, die sich auch, sage ich mal, budgetär, das kann man einfach ganz klar so sagen, noch daran beteiligen. Und auch es kommen auch wirklich, das muss ich auch sagen, ich dachte immer, zu viel Feedback ist irgendwie schwierig und man muss das auch wirklich filtern, aber es kommen, jeder kann irgendwie eine gute Idee oder ein gutes Feedback, manchmal sind es Details einbringen, wo ich echt dankbar bin über jeden, der aufrichtig das Buch liest oder mitdenkt, auch Casting und so weiter. Heute hatte ich wieder einen tollen Vorschlag von dem Produzenten der neuen Bioskop-Film, die den Film ja auch co-produziert. Also es
die
ist,
in Leipzig sitzen, glaube
ich. Genau, die ja. sitzen in Leipzig, ja. Und in München ist die Bioskop und die neue Bioskop ist in Leipzig. Genau, und so, dann kann man das Budget auch durch Stiftungen, so zum Beispiel die TSK, also TSK, danke, ihr seid eh die Besten.
TSK ist, wir kennen nur die Kürze nicht so. Ah, die Thüringer Staatskanzlei. Wie konnte, Entschuldigung, Benjamin Emanuel Hoff, ja, der ist ab und zu hier auch mal zu Gast.
Das wird rausgeschnitten, genau. Also wirklich, also euch möchte ich wirklich mal am größten danken, weil ihr ermöglicht mir überhaupt erst das Filme machen und Mutter sein, weil die TSK mich in mehreren Projekten schon gefördert hat und auch jetzt im Drehbuchprozess von Vena und ohne die würde ich es finanziell gar nicht schaffen, das zu stemmen. Weil ich verdiene ja an dem Diplomprojekt nichts. Ich habe keine Gage bei dem Film. Alle Studierenden arbeiten sozusagen unbezahlt. Alle Externen werden bezahlt. Von daher bin ich der TSK total dankbar, die dabei sind. Und so sucht man sich halt für das Budget verschiedene Stiftungen, Landesvertretungen, Vereine, alles Mögliche.
Jetzt hast du natürlich unsere Hörerinnen und Hörer besonders neugierig gemacht. Wir reden hier die ganze Zeit über Budget. Was kostet denn das Ding am Ende? Also was können wir uns da so vorstellen? Also,
ja, was es kosten würde und Ende was man am Ende hat, das ist ja immer
was soll's denn
nochmal
kosten?
Ein Unterschied. Naja, ich sag mal so, es gibt Langspielfilme, die kann man irgendwie für 200.000 Euro in einem Kammerspiel drehen. Das Drehbuch war jetzt so kalkuliert, dass wir mindestens mit 1,3 Millionen irgendwie gut hinkommen könnten, die wir aber im aktuellen Stand nicht haben.
Man muss sich mal überlegen, das ist etwas Budget einer Tatortfolge, dass die Hörer und Hörerinnen das mal einordnen können. Ja. Weil man denkt ja so, oh, das ist viel auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite denkt man so, das muss doch möglich sein, das irgendwie hinzukriegen.
Das
ne?
ist also, ich muss ganz klar dazu sagen, dass einfach ein hohes Budget wichtig ist, wenn man auch sozialverträglich drehen möchte, wenn man erstens nicht diese absolut überladenen Drehtage haben möchte, wenn man die Leute ordentlich bezahlen kann oder möchte. Und das sollte einfach so sein, finde ich. Und jetzt kommen wir halt an den Punkt, wo ein Diplomprojekt einfach nicht das Budget akquirieren kann, was es vielleicht bräuchte. Und deswegen kommt man auch so vor moralische Entscheidungen, wer wird nach Tarif bezahlt, wer kann vielleicht nur, also so, es sind einfach verschiedene Sachen, die sich dadurch eröffnen, die unangenehm sind und die man eigentlich gar nicht vertreten möchte, aber dann ist es einfach die Frage, okay, wie kann man das erfüllen, dass ein Diplomfilm nur so und so viel Förderung bekommt und aber irgendwie auch noch fair produzieren möchte, auch nachhaltig produzieren möchte. Ja, das ist die Herausforderung an der ganzen Sache.
Sind das dann Entscheidungen, die du als Regisseurin treffen musst oder kann man diese Fragen auf verschiedene Schultern in dem Projekt verteilen?
Also ich sehe es jetzt einfach nur, wie es bei uns ist. Ich habe einfach eine sehr vertrauensvolle Kommunikation mit dem Produzenten und wir besprechen viel gemeinsam oder holt mich mehr mit ins Boot, als er, glaube ich, müsste, weil sonst können Produzenten, glaube ich, auch einfach Ansagen machen. Wir versuchen einfach eine Lösung zu finden in diesem Spagat, die auch für das Team irgendwie cool ist oder wo die merken, wir haben uns was dabei überlegt. Und klar muss ich trotzdem die finanziellen Bedingungen kreativ irgendwie umsetzen. Das fängt im Drehbuch an. Ist mir auch nie beim Schreiben so bewusst gewesen, dass wenn du jetzt natürlich irgendwie schreibst, dass sie, keine Ahnung, eine Party im Auto feiern oder was weiß ich, aber dass das gleich ein Trailer vielleicht bedeuten würde und ein Trailer wahnsinnig teuer ist. Also im Drehbuch schreiben, was ja eigentlich vielleicht nur kreativ wirkt, ist es auch pragmatisch gesehen beeinflusst es natürlich die Kalkulation total. Und da muss man natürlich kreativ drauf reagieren, was man einfach ja, für Geld hat. So. Und genau, ich würde halt sehr ungern bei den Drehtagen so viel dran schrauben, weil ich habe Drehs erlebt, die sehr stressig waren, wo ich in einer Person 4 Posten übernommen habe und ich möchte, dass niemand in meinem Team an solche ja, Zustände kommt und Überlastungsgrenzen. Und das ist halt leider bei Diplomprojekten oft so. Ich wollte das umgehen und habe jetzt das Gefühl, dass wir irgendwie doch wieder in ähnliche Situationen kommen, einfach weil es fast nicht anders möglich ist. So.
Ich höre raus, das liegt ja schon an den Strukturen. Ne? Wenn die Welt eine gerechtere wäre, würdest du zum Beispiel trotzdem auch bezahlt werden, auch wenn es der Abschlussfilm ist. Kann man darüber diskutieren, sicherlich. Ne?
Ja, also, man kann, also
weil sie stellen auch, dann dafür das Equipment zur Verfügung. Okay, ja, aber
naja, auch da, trotzdem. Auch da muss ich sagen,
musst du auch jetzt leben. Ne?
Also, ist die Produktion echt eine Fähre, wo wir sagen, wir versuchen irgendwie andere Lösungen zu finden, dass ich da auch meinen, ja, was heißt, meinen Teil rausziehen kann. Ich meine, ich habe natürlich Drehbuch geschrieben und für Regie, das ist so, ohne das würde der Film definitiv nicht existieren. Andererseits ist es natürlich einfach das Diplom und unsere Studienleistung, also es ist natürlich eine Frage so. Ich habe, wie gesagt, zum Glück die TSK, die ist auf anderem Weg im Drehbuchprozess unterstützt und da gehen wir alle durch so.
Das und wir haben uns eine Sache noch gar nicht erwähnt, du bist ja ganz bescheiden. Du hast einen Drehbuchpreis bekommen, den Thomas Strittmatter Drehbuchpreis. Das ist ja nicht selbstverständlich. 20.000 Euro dotiert.
Reinhard, du hast ein Zitat mitgebracht. Magst du es denn einmal zum Besten geben, damit wir das von außen...
Ja, von der Juryvorsitzenden, ihr kennt euch wahrscheinlich auch, Heide Schwochow, ne? Die ja selbst die Drehbücher ihres Sohnes Christian Schwochow mitschreibt und so weiter. Wunderbare Filme wie Westen oder November, kennt ihr ja auch, ein Abschlussfilm damals war.
Und in diesem Text wird ja vielleicht auch klar, das, was du da gerade selber nicht in Worte fassen kannst und ja auch nicht musst.
Genau, also zur Begründung so ein Auszug. Ja. Was Chiara Fleischhacker in ihrem Drehbuch zeigt, ist die Liebe zum Detail. Eine Präzision in den Beschreibungen, eine Feinzeichnung ihrer Figuren, die sie mag, das Finden von speziellen Situationen bis in den Nebenstrang und die Nebenfiguren hinein. Wunderbare Momente, Tiefe und Leichtigkeit, aber auch die Entscheidung, auf Gegenspieler zu verzichten. Jennys Welt ist kaputt oder sagen wir prekär. Ihre Abhängigkeit von den Drogen ist existenziell. Ja, aber sie erfährt in ihren Begegnungen mit anderen Menschen trotzdem Respekt. Auch eine Art Liebe, ohne dass es jemals kitschig wird. Also, ja, ist jetzt schwierig, nicht, ne? Also, ich finde das total gut formuliert und vor allem bin ich so drauf gestoßen, die Entscheidung auf Gegenspieler zu verzichten. Ne? Man, jemand anders, der eben die Kunst beim Drehbuch schreiben würde, vielleicht verleitet dazu sein, wir brauchen hier noch ein bisschen Fallhöhe. Es braucht noch ich nehme mal das Wort Bösewicht oder so, ne? den Dealer oder das scheint ja nicht dein Ansatz zu sein.
Es gibt natürlich ähnliche Rollen, es gibt zum Beispiel auch einen Dealer, aber das hat, glaube ich, mit der Art zu tun, wie ich Menschen sehe, weil ich denke, dass wir alle ambivalente Charaktere sind und wie ich vorhin auch erwähnt habe, dass ich versuche auch oder Menschen, die in Haft sind oder auch die vielleicht eine rechte Gesinnung haben, erstmal einfach zu begegnen und zuzuhören und zu schauen, woher kommt das. So sind, glaube ich, auch die Rollen, wo es übrigens jetzt gerade überhaupt nicht um Rechtsextremismus geht, aber so sind, glaube ich, einfach die Rollen angelegt, dass es auch der Dealer irgendwie vielleicht im Hintergrund hat er seine Family am Start und das muss jetzt kein Gegenspieler in dem Sinne sein, genauso wie der Partner von Jenny, einfach was ich erwähnt habe, auch sehr zärtlich und sehr liebevoll sein kann und die in gewissen Bereichen einfach eine gut funktionierende Beziehung haben und ja auch gemeinsam sich brauchen oder gegenseitig bedingen, weil die ähnlich traumatische Erfahrungen gemacht haben, ist, glaube ich, einfach die Idee, dass man allen Menschen ja auf Augenhöhe begegnen kann und Respekt empfindet, oder das versuche ich zumindest. Auch weil man wird natürlich erstmal Distanz spüren, wenn man eine schwangere Crystal Meth konsumieren sieht. Also das ist verständlich, aber der Weg dahin, sie zu verstehen oder mit ihr zu fühlen, das ist das Ziel.
Also solche Szenen, wo nicht so viel verraten, wird es im Film dann wahrscheinlich dann geben, die wir dann sehen. Also genau wie du es jetzt gerade beschreibst.
Ja.
Wir haben jetzt ganz viel über den Prozess ringsrum, aber auch geredet und aber auch einen Einblick bekommen, worum geht's eigentlich, wie ist die Philosophie hinter dem Drehbuch bislang. Die Dreharbeiten beginnen im Herbst und wann kann man den Film dann tatsächlich sehen? Wir haben jetzt ganz viel angeteasert und ich für meinen Teil bin sehr gespannt auf das Ergebnis. Wann kann man ihn und vor allem auch wo sehen?
Ja, also wir haben Fertigstellungsdatum November 23, es wird ungefähr eine einjährige Postproduktion geben. Dann wird der Film auf Filmfestivals eingereicht und da weiß noch niemand, wo er zu sehen sein wird. Er wird auf jeden Fall im SWR laufen, in den auf den Sendern, die den Film dann auch mit co-finanzieren werden, hoffentlich. Und voraussichtlich auch im Kino. Aber davor halt, wie gesagt, auf Filmfestivals, die sich den angucken, hoffentlich gut finden und zeigen. Also das ist noch offen. Und das dann ungefähr 2024, ja.
Wir werden das weiter beobachten. Wenn auf jeden Fall, da bleiben wir in Kontakt, wenn hier in Erfurt gedreht wird, dass wir das vielleicht auch mal so ein bisschen verfolgen. Jetzt nochmal die Frage an dich, du hast vorhin gesagt, dass es ja auch interessant ist für junge Menschen, Praktikum zu machen, Praktikanten und Praktikantinnen zu finden. Ich vermute, du hast jetzt schon genügend oder kann man hier nochmal einen Aufruf machen, wer Interesse hat, da ein Praktikum zu machen,
dass sie uns schreiben können? Genau, also wir haben tatsächlich schon ein paar PraktikantInnen. Also ich habe zum Beispiel einen Regiepraktikant, den Mattes. Hallo Mattes, vielleicht hörst du es ja, super Kerl. Und ich bin aber grundsätzlich immer offen. Also wenn jetzt jemand hier einen wahnsinnigen Filmfable hat und sagt, ich muss da unbedingt irgendwie Teil von sein, dann könnt ihr gerne schreiben und wir gucken, ob es da was gibt. Gerade beim Dreh wird es einfach Positionen geben, wo wir auf jeden Fall noch Menschen auch vor Ort suchen. Und wenn nicht das klappen sollte, suchen wir aber auf jeden Fall KomparsInnen oder vielleicht auch Menschen allen Alters, eigentlich die vielleicht eine Kleindarstellerrolle, Komparsenrolle spielen möchten. Also gerne da und schreiben, gerne an film.vena@gmail.com, wenn sich da jetzt gerade jemand angesprochen fühlt. Genau, also grundsätzlich. Oder wer uns unterstützen möchte, also man kann dieses Projekt in jederlei Hinsicht unterstützen, ob es mit Platz oder Zeit oder einfach einer guten Seele ist, könnt ihr gerne schreiben, ja.
Wurde schon gern nochmal gesagt, für die jetzt den Kuli nicht so schnell parat hatten,
film.vena@gmail.com, genau. Man kann uns auch auf Instagram finden, da können uns auch junge Leute gerne schreiben. Da müsste ich kurz mal parallel gucken, wie unsere Seite genau heißt.
Wenn du schaust, können wir auch nochmal als Alternative sagen, an redaktion@radio-frei.de kann man auch schreiben, wir würden den Kontakt im Zweifel dann auch herstellen, wenn das dann akut wird. Wir haben ja gesagt, das wird akut im September, wahrscheinlich macht es erst Sinn, im August sich zu bewerben oder kann man sofort loslegen?
Ja, jetzt, dann kann man das schon ein bisschen planen, also das würde ich sagen, der Prozess ist ja schon wirklich am Laufen, die Vorproduktion geht jetzt bald los. Genau, der Instagram-Account heißt vena.movie, da kann man uns auch gerne schreiben oder auch schauen, was immer passiert. Ne? Ich versuche das ein bisschen aktuell zu halten, um auch einfach Einblicke zu schaffen, wie entsteht so ein Film, was passiert, genau, da kann man auch auf jeden Fall vorbeischauen.
Das ist eine super Möglichkeit, um so einen Prozess vielleicht von außen auch mal mitzuverfolgen, selbst wenn man gar nicht in dieser Filmszene und in den Produktionsprozessen Einblick hat oder überhaupt Teil dessen ist. Mhm. Und einen wunderbaren Einblick, wie ich finde, haben wir heute auch in diesem Gespräch bekommen. Und ich für meinen Teil danke dir sehr, dass du da warst, Chiara, und so offen auch erzählt hast aus deinem Leben und aus diesem Arbeitsalltag.
Ja, ich bin euch auch sehr, sehr dankbar. Es ist ein sehr, sehr schönes Gespräch gewesen.
Ja, vielen Dank. Ich für meinen Teil kann mich auch noch bedanken, um das auch mal zu betonen. Danke.
Ja, vielleicht bis bald, ne?
Bis bald.